So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen allen. Herzlich willkommen zu unserem Abend über die Frage, macht Gott Gewalt? Ich heiße Christian Benzel und ich bin Mitarbeiter in dieser Kirche, der Mennonitischen Freikirche Wels. Als Christen denken wir über unseren Glauben nach. Wir sind überzeugt, dass er vernünftig, gut und wahr ist. Oder wie unser heutiger Redner immer sagt, intellektuell robust und persönlich erfüllend. Und deswegen stellen wir uns auch immer wieder knifflige Fragen und organisieren dann sehr gute Redner, für die die Fragen beantworten sollen. Bevor ich jetzt unseren Redner Dr. Christian Hofreiter das Feld überlasse, noch ein paar organisatorische Dinge. Der Vortrag wird ungefähr 45 Minuten dauern. Stimmt das überhaupt? So ungefähr so, oder vielleicht so ungefähr eine Stunde. Und wenn es dann vorbei ist, gibt es noch Gelegenheiten für Fragen und eine kurze Diskussionszeit. Wenn jetzt, Sie können dann gern einfach Ihre Frage so stellen, aber manche Leute würden das lieber schriftlich machen, deswegen können Sie gern neben sich den Zettel dann verwenden, da ist auch ein Kugelschreiber dabei, sollte neben jedem von Ihnen da sein und da können Sie dann einfach hinten die Frage drauf schreiben und mir dann geben am Anfang der Diskussionszeit und dann wird auch auf Ihre Frage so eingegangen werden. Aber Sie können auch die Frage einfach so stellen, wenn Ihnen das lieber ist. Und im Anschluss daran laden wir Sie noch ein, dass Sie einfach ein bisschen da bleiben und bei Knappereien und Saft noch in Gespräche kommen oder auch noch mit Dr. Hofreiter weiterreden. Dr. Christian Hofreiter, unseren Redner heute, habe ich vor vielen Jahren in Innsbruck kennengelernt, wo er zuerst Übersetzen und Dolmetschen studiert hat und dann an der Uni als Lehrer an der Uni unterrichtet hat. Als nächstes ist er dann nach Washington gezogen und von Washington aus nach Oxford, um dort Theologie zu studieren. Und er hat eine Dissertation geschrieben, in dem es um das Thema Völkermord im Alten Testament gegangen ist. Heute ist Dr. Hofreiter der Direktor des Zacharias-Institut für Wissenschaft, Kultur und Glaube und er ist auch Research Fellow am Oxford Center of Christian Apologetics. Deswegen wird er auch für Vorträge eingeladen von Greifswald bis Wien und von Innsbruck bis Dänemark und heute auch in Wels. Ich bin sehr froh, dass wir dich einladen konnten. Wenn er eben gerade sowas nicht macht, dann lebt er mit seiner Familie in Wien und liest Krimis und schaut sich Netflix-Serien an. Wir sind hier in einer mennonitischen Freikirche und traditionell gelten die Mennoniten seit der Reformationszeit als besonders friedfertig. Sie waren oft Opfer von brutalen Verfolgungen und Vertreibungen und so sind sie dann schließlich bis nach Russland gekommen und nach Kanada und nach Paraguay und dann wieder auch so zurück nach Österreich. Aber interessanterweise wird der christliche Glaube heute nicht mehr als Grund für die Vertreibung gesehen, sondern als Ursache. Aus verschiedenen Ecken höre ich das jetzt immer wieder und lese das immer wieder, dass jeder Glaube an nur einen Gott zu Gewalt führt. Macht Gott Gewalt? Deswegen bin ich heute sehr gespannt auf diesen Vortrag. Und ich wünsche uns allen einen spannenden Abend.
Ja, guten Abend auch von mir. Vielen Dank, Herr Dr. Benzel, für diese speichelhafte Einführung. Man merkt am Lokalkolorit, wir sind beides Tiroler. Aber offenbar, wenn man ihn verstanden hat, versteht man hoffentlich meine Ausführungen auch oder umgekehrt. Entweder das eine noch das andere. Zu diesem Thema halte ich immer wieder mal Vorträge und es zeichnet sich dadurch aus, dass es leider Gottes immer ganz aktuelle Beispiele gibt, wo man die Problematik illustrieren könnte. Also man muss nur die Zeitung aufschlagen, das Radio andrehen, im Internet kurz irgendeine Seite mit Nachrichten eröffnen und es tritt einem ständig entgegen. Religion führt zu Gewalt, Glaube an Gott führt zu Gewalt und je stärker man von dem Glauben überzeugt ist, je mehr man glaubt, dass dieser Glaube wahr ist, der einzig wahre ist, dass dieser Gott der wahre Gott ist, der einzig wahre Gott ist, desto größer ist das Gewaltpotenzial, desto größer sind die verheerenden Ursachen für Menschen natürlich, um die es uns in erster Linie geht, für Kinder, für Frauen, für Männer, für Junge, für Alte, aber auch für Kulturgüter, für Denkmäler, für Artefakte aus ältester Zeit. Alles dies fällt dem religiösen Wahn zum Opfer und eben vor allem dem ganz besonders stark geglaubten Monotheismus. Es gibt nur einen Gott, unser Gott ist der wahre, alle anderen Götter sind falsch. Und das ist nicht nur eine Wahrnehmung, die sich so immer wieder mal in den Zeitungen wiederfindet oder die einem in verschiedenen Gesprächen entgegentritt, sondern auch eine These, die von Akademikern vertreten wird. Im deutschsprachigen Bereich ist ein Heidelberger oder in Heidelberg mittlerweile emeritierter Ägyptologe da federführend gewesen. Jan Assmann heißt er. Ich weiß nicht, dem einen oder der anderen ist es vielleicht untergekommen, und er spricht in seinen Büchern von der mosaischen Unterscheidung. Die mosaische Unterscheidung, der Preis des Monotheismus, ist das Standardwerk zu diesem Thema. Und da argumentiert Jan Assmann genau in diese Richtung, dass er sagt, früher war es so, dass die Götter untereinander austauschbar waren. Früher war es so, da gab es einen Götterhimmel und die Griechen haben halt den obersten Gott Zeus genannt und die Römer haben den obersten Gott Jupiter genannt. Und sie hatten ihren Kriegsgott und so weiter. Und die waren untereinander austauschbar. Daher war es möglich, dass wenn man von einem Teil der Welt in den anderen ging, dass man sich in diese neue religiöse Vielfalt einfach einleben konnte und das Ganze austauschbar war. Aber mit Moses, oder eigentlich für Assmann noch ein bisschen früher, mit dem ägyptischen Pharao Echnaton, beginnt dieser Monotheismus, der die Wahrheitsfrage einführt. Die Wahrheitsfrage in der Religion, der sagt, es gibt in der Religion wahr und falsch. Es gibt wahre Religion, wahren Glauben und falschen Glauben. Es gibt einen Gott und dieser Gott ist der einzig wahre Gott und alle anderen Götter sind nicht wahr. Und, sagt der Jan Assmann, vor allem Moses und die seiner Gesetzgebung, seinem Vorbild gefolgt sind, eben das Volk der Juden und in weiterer Folge dann die sogenannten abrahamitischen Religionen, die Christen und die Moslems, haben diese mosaische Unterscheidung übernommen und dadurch ist diese neue Form von Gewalt in die Welt gekommen. Und ich habe schon angedeutet, für Assmann ist das große Problem die Wahrheitsfrage, zu sagen, meine Religion ist wahr, weil dadurch wird dann gesagt, deine Religion ist nicht wahr, und dann, so wird unterstellt, ist plötzlich alles erlaubt oder ist über kurz oder lang alles erlaubt. Und ich möchte jetzt im Vortrag so vorgehen, dass Sie zunächst einmal diese Frage nach der Wahrheit, die Problematik der Wahrheitsfrage, abklappern möchte von verschiedenen Seiten. Also das wird jetzt so ein Spaziergang, wo ich Sie einlade, mit mir gemeinsam so auf diesen Einwand von verschiedenen Blickwinkeln zu schauen und zu sagen, okay, wenn jemand sagt, zu sagen, eine Religion sei wahr, ist problematisch, sollte man nicht machen, ist von der Hand zu weisen, führt zu Gewalt, sollte einfach nicht getan werden. Was steckt da dahinter und wie lässt sich dieser Einspruch verstehen? Wie lässt er sich vielleicht auch hinterfragen? Also das möchte von einigen Perspektiven jetzt gemeinsam abklappern. Ich habe da eine Flipchart aufgestellt, das ist so die verschiedenen Punkte, an denen wir kurz innehalten und uns Gedanken machen, aufschreiben werden, sodass wir am Schluss dann wissen, wo wir waren, wie auf der Landkarte, da sind wir entlang spaziert, dass es uns dann auch präsent ist, was wir eigentlich schon angeschaut haben. Und dann möchte ich auch in einem zweiten und kürzeren Teil in gewisse Lösungsrichtungen weisen. Also, wenn man sagt, zu sagen, meine Religion ist wahr, mein Gott ist der wahre Gott, könnte das problematisch sein, weil die Person, die sagt, dass es problematisch ist, davon ausgeht, dass es ja eigentlich gar keinen Gott gibt. Also die Wissenschaft hat ja letztlich schon lange festgestellt, wird hier behauptet, dass es keinen Gott braucht, um die Welt zu erklären, um das Leben zu erklären, um Phänomene, auch Gefühle, Erfahrungen, alles Mögliche zu erklären. Das leistet für uns die Wissenschaft. Und es gibt auch viele andere Gründe, warum man eigentlich nicht an einen Gott glauben sollte. Also starke Einwände gegen einen Glauben für Gott. Gott lässt sich nicht beweisen. Also der Schluss ist, es gibt eigentlich keinen Gott. Und wenn das stimmt, ja, wenn also der Atheismus, die Meinung, dass es de facto keinen Gott gibt, wenn diese Sichtweise wahr ist, dann ist natürlich die Wahrheit, jeder Wahrheitsanspruch einer Religion brandgefährlich und absurd. Weil die klugen Leute, wird gesagt, wissen ja, dass es eigentlich überhaupt keinen Gott gibt. Und jetzt zu sagen, dein Gott ist der wahre, ist ja nicht nur problematisch, weil es zu Gewalt führt, sondern kann ja eigentlich auch überhaupt nicht stimmen. Also das wäre der erste Einwand, der sagt, der Atheismus stimmt, es gibt keinen Gott, daher ist die Wahrheitsfrage in der Religion von der Hand zu weisen. Natürlich gibt es da ein kleines Problem, und zwar das Problem, dass neueste Studien belegen, dass nicht alle Menschen Atheisten sind. Also dass nicht alle Menschen zu der Überzeugung gekommen sind, nach reiflicher Überzeugung, nach eingehendem Studium, es kann keinen Gott geben. Und egal, wen man jetzt dafür Experten oder Expertinnen hält, findet man es durch alle Gesellschaftsschichten hindurch Menschen, die aus gutem Grund, so glauben sie, an Gott glauben. Ob das jetzt Menschen sind, die besonders viel Lebenserfahrung haben, ob das Menschen sind, die besonderes Leid erlitten haben, ob es Menschen sind, die sich besonders stark für ihre Mitmenschen, die in Armut, in Not sind, einsetzen, ob das Menschen sind, die unschätzbar wichtige Arbeit für die Gesellschaft übernehmen, vor allem die nächste Generation unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger zu erziehen, also ob das Mütter und Väter, Kindergärtnerinnen, Volksschullehrer und so weiter sind, oder ob es Universitätsprofessoren und Professorinnen sind, Wissenschaftler auf allen Gebieten, Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften, ob es in Österreich ist oder irgendwo in der Welt, überall gibt es Menschen, die sagen, für mich ist der Glaube sowohl Resultat meiner Erfahrung als auch Niederschlag meines Denkens. Meine Reflexion über die Welt, meine Reflexion über meinen Beruf, meine Reflexion über mein Wissenschaftsgebiet führt mich dazu, dass ich sage, ich bin überzeugt, der christliche Glaube ist wahr. Das heißt, wenn der Einwand gegen die Wahrheitsfrage, oder nicht nur der Christ, auch ein anderer Glaube, also ich glaube an Gott, aber jedenfalls gibt es Menschen, die verschiedene Expertisen haben, die ganz klar zum Schluss kommen, der Atheismus stimmt für mich nicht. Das heißt, es kann jedenfalls keine Konsensbasis so sein, man darf die Wahrheitsfrage in der Religion nicht stellen, weil es ja keinen Gott gibt, weil das ja offenbar nicht erwiesen wurde und weil viele denkende, glaubende, arbeitende, fühlende Menschen zum Schluss gekommen sind, es gibt einen Gott und ich bin aus gutem Grund davon überzeugt. Dann könnte man sagen, okay, vielleicht ist es zu viel zu sagen, wir wissen ja alle, dass es keinen Gott gibt. Vielleicht sollten wir sagen, wir wissen es eben nicht so genau. Da gibt es auch ein schönes griechisches Wort, so beginnt auch mit A, ne? Das ist der Agnostizismus, da sind zwei griechische Wörter drin, Gnosis heißt Erkenntnis und A heißt eben nicht. Ja, so wie der Atheist nicht glaubt, dass es einen Gott gibt, so sagt der Agnostiker, dass man nicht wissen kann, ob es einen Gott gibt und wenn ja, was für einen Gott. Also der Agnostizismus, der Agnostiker, der sagt, man weiß es nicht so genau. Wir haben alle unsere Überzeugungen, wir haben alle unsere Theorien. Du glaubst das, ich glaube das, die Dritte glaubt jenes. Deswegen sollten wir uns darüber nicht streiten und niemand sollte behaupten, er wisse, dass sein Gott der wahre Gott sei, dass seine Religion die wahre sei, weil man kann es ja nicht so genau wissen. Bei diesem Agnostizismus könnte man unterscheiden zwischen einer starken Variante und einer schwachen Variante. Die starke Variante sagt, es ist unmöglich, dass wir als begrenzte Wesen etwas über Gott wissen können. Also es ist unmöglich. Wir sind so klein, wir sind so begrenzt, das Universum ist so groß, wenn es einen Gott gibt, ist er so wahnsinnig groß, dass es also auszuschließen ist, dass wir etwas über Gott wissen könnten. Das wäre die starke Variante. Der Einwand dagegen ist natürlich zu sagen, aha, und woher weißt du das? der du Agnostiker bist, woher weißt du, dass wenn du schon sagst, wenn es einen Gott gibt, dann ist er wahnsinnig groß und wahnsinnig mächtig und wahnsinnig erhaben, dass dieser Gott sich nicht auch offenbaren könnte? Woher weißt du das? Also die starke Form ist relativ schwer durchzuhalten. Die schwache Form des Agnostizismus sagt, es ist einfach unwahrscheinlich. Warum ist es unwahrscheinlich? Weil es so viele Meinungen gibt. Es gibt so und so viele Milliarden, die sich Christen nennen, so und so viel über eine Milliarde, die sich Moslems nennen. Dann gibt es wahrscheinlich fast eine Milliarde oder vielleicht sogar mehr mittlerweile Hindus in Indien und so weiter. Es gibt einfach so viele. Und von dem her scheint es unwahrscheinlich zu sein, dass einer von denen Recht hat. Das ist ein Einwand, über den man wirklich nachdenken sollte. Aber letztlich ist die Gegenfrage ähnlich wie im ersten Fall zu sagen, aha, was gibt dir die Sicherheit zu wissen, dass Gott sich nicht geoffenbart hat und dass es nicht möglich ist zu erkennen? Warst du selber schon auf der Suche? Bist du selber zu diesem Schluss gekommen auf reiflicher Überlegung? Hast du die verschiedenen Ansätze miteinander verglichen? Hast du dich auch mit deinem Herzen darauf eingelassen? Oder ist es einfach nur eine Sache, ja, das ist so kompliziert, da soll man sich lieber gar nicht erst den Kopf darüber zu zerbrechen. Und das ist wichtig. Warum ist es wichtig? Weil wenn es hier eine Wahrheit gibt, wenn es tatsächlich einen Gott gibt, dann wäre es für jeden Menschen schon relativ wichtig, das zu wissen, ob es denn diesen Gott gibt und wenn es einen gibt, auch zu wissen, wie dieser Gott ist. Ob es ein liebender Gott ist oder ein strafender Gott ist oder beides oder ein Gott, dem alles gleichgültig ist oder ein Gott, der gerne Menschen opfern möchte, wie auch immer. Ja, also das hat schon Relevanz natürlich für uns als Einzelne, das hat Relevanz für uns als Gesellschaft. Und deshalb ist mein Gefühl, dass man, wenn man so sagt, naja, da gibt es so viele Meinungen, das kann man ja nicht wissen, dass es sehr häufig einfach bedeutet, das ist mir zu kompliziert und das ist mir nicht wichtig genug. Und ich möchte nahelegen, dass es eigentlich, wenn man nüchtern darüber nachdenkt, eine sehr, sehr wichtige Frage ist, wenn man sie genauer betrachtet. Der dritte Punkt wäre zu sagen, okay, der schließt auch an dieses Phänomen an, dass es so viele Religionen gibt und sagt, naja, es ist alles relativ. Also Relativismus, der sagt, die Religionen, die schauen zwar unterschiedlich aus, aber im Grunde sind sie doch alle das Gleiche. Es soll jeder auf seine Person selig werden, es soll jeder das machen, wonach ihm oder ihr zumute ist und am Schluss meinen sie eh das Gleiche. Vor allem, wenn es nur einen Gott gibt, wie man den jetzt nennt, das ist nicht so wichtig. Und eigentlich laufen die Religionen mehr oder weniger auf dasselbe hinaus. Das hört man relativ oft als in der Gesellschaft verbreitete Meinung, wird aber auch akademisch vertreten. John Hick war Religionswissenschaftler, kürzlich verstorben, aus England. Der hat das in der Religionsphilosophie popularisiert, also populär gemacht und vertreten und hat genau das eben gesagt. Es gibt irgendetwas, das Reale hat er es dann genannt und alle Religionen sind irgendwie mit diesem einen Realen in Kontakt und haben ihre eigenen Worte dafür, ihre eigene Auslegung dafür, ihre eigenen Praktiken, um mit diesem Realen in Kontakt zu treten, aber im Prinzip meinen sie alle das Gleiche. Manchmal wird dann auch ein Gleichnis erzählt, das stammt glaube ich ursprünglich aus dem indischen Subkontinent. Und es soll das aufzeigen, dass eben alle diese verschiedenen Religionen mit dem einen Realen in Kontakt sind. Und es soll auch zeigen, dass es nicht demütig wäre zu sagen, eine Religion ist die wahre. Und das Gleichnis geht so. Also da ist ein Elefant und da sind 4, 5 blinde Menschen. Und die Blinden bekommen den Auftrag, bitte beschreiben, was ist da vor ihnen. Und eine Person greift den Rüssel an und sagt, die Realität ist wie ein riesiger Feuerwehrschlauch. Und eine andere Person lehnt sich gegen den Bauch und sagt, die Realität ist wie eine Wand. Und die dritte Person umfasst die Beine und sagt, die Realität ist wie ein Baumstamm und so weiter. Man versteht das Bild. Auf den ersten Blick, so gut, so weit, so gut, wirkt auch ziemlich demütig, bescheiden sein, einfach wissen, unsere Erkenntnisse stückweise. Wenn man aber sich Zeit nimmt und dieses Bild kurz betrachtet, dann fällt einem auf, ja, da gibt es 5 Leute, die sind alle blind. Aber die Person, die die Geschichte erzählt, ist nicht blind. Die Person, die eigentlich erzählt, wie wichtig es ist, demütig zu sein, steht ganz klar auf einer Erkenntnis zu sein, steht auf einer Erkenntnisebene über den anderen und sagt, im Grunde seid ihr alle blind, aber ihr habt ein bisschen was von der Realität erkannt und ich sehe das Ganze. Das heißt, was aus dem ersten Blick eigentlich als eine sehr demütige Zugangsweise erschien, entpuppt sich bei genauer Betrachtung als eigentlich der Anspruch, es besser zu wissen als alle anderen. Alle diese Leute sind blind und haben nur ein Stückwerk, ich kann das einordnen. Mit anderen Worten sagt man, naja, Moses, interessante Figur, hat auch einiges dazu beigetragen, aber in vielen wichtigen Fragen hat er sich getäuscht, war nur ein Stückwerk. Jesus Christus, sicherlich beachtenswert, aber halt eben doch nur ein Stückwerk. Buddha, natürlich beachtlich, aber nur ein Stückwerk. Mohammed, naja, einiges dazugebracht, aber nur ein Stückwerk. Das heißt, alle die großen Religionsstifter mit all ihren Meinungen und all ihren Lehren, die tappen alle im Dunkeln, die sind alle blind, wie die Menschen in diesem Gleichnis, aber ich als Beobachter kann sagen, im Prinzip meinen sie alle das Gleiche. Natürlich, der eine sagt, es gibt Wiedergeburt, der andere sagt, es gibt eine Auferstehung der Toten, der eine sagt, die guten Werke werden dich erretten, der andere sagt, das ewige Leben wird dir geschenkt, der dritte sagt, es ist alles aus. Kleinigkeiten. Im Prinzip meinen sie alle das Gleiche. Also man sieht, das funktioniert nicht so richtig mit dem Relativismus und jedenfalls kann der Relativismus nicht für sich in Anspruch nehmen, demütig zu sein, sondern es ist mehr so wie auch in der griechischen Mythologie, gibt es einen Prokrustes. Kann jemand sich erinnern aus dem Unterricht seinerzeit? Und der Prokrustes, wenn man bei dem übernachtet hat, ich werde heute wahrscheinlich beim Christen übernachten, je nachdem wie spät es wird, ich hoffe, ihr habt nicht so ein Bett, der hatte ein interessantes Bett, der Prokrustes. Und das Bett des Prokrustes war für alle Gäste genau richtig. Allerdings war es natürlich so, wenn jetzt jemand da ein bisschen zu kurz war für sein Bett, da wurde einfach auf die Streckbank gelegt und gestreckt, bis er haargenau ins Bett gepasst hat. Oder jemand, der eher mein Problem gehabt hat und über das Bett hinausgeschaut hätte, dem wurden einfach die Gliedmaßen gekürzt und so passgenau jeder passt in das Bett des Prokrustes. Mit anderen Worten, dieser Relativismus sagt eigentlich, ich gebe vor, was Religion ist und was die Wahrheit ist und alles, was übrig bleibt, das schneiden wir weg und wenn was zu kurz ist, dann ziehen wir es in die Länge. Also das Bett des Prokrustes. Von dem her ein Ansatz, der auch nicht unproblematisch ist. Und dann sagt man, okay, von mir aus diese ganze Philosophie, dieses ganze Metaphysische, da werden wir uns vielleicht nicht einigen können, dann können wir uns doch wenigstens darauf einigen, dass worauf es wirklich ankommt in der Religion, ist doch die Ethik. Ist doch darum, dass man Gutes tut. Und wenn wir uns darauf einigen können, dann können wir die ganzen metaphysischen Sachen beiseite lassen und wenigstens uns darauf einigen. Sehr bekannt wurde dieser Ansatz durch den deutschen Dichter, den auch wieder viele gelesen haben werden, wahrscheinlich im Unterricht, im Deutschunterricht, nämlich Nathan der Weise, Gotthold Ephraim. Lessing 1779, da geht es um einen Ring, die berühmte Ringparabel. Und zwar geht die so, ein König hatte einen Ring. Also erzählen tut sie bei Lessing, eben dieser Nathan der Weise, aus dem Stückhaus benannt ist, dem muslimischen Sultan Saladin. Weil da gibt es den Streit zwischen den Christen, den Moslems und den Juden. Und dann erzählt er diese Parabel dem Saladin und sagt, du Saladin, vor langer Zeit war ein sehr weiser ein König, der hatte 3 Söhne. Und er hatte einen Ring, den hat er von seinem Vater geerbt und hat ihn wieder von seinem Vater und so weiter. Und er konnte dem Ring seinem Lieblingssohn vererben. So war das ausgemacht. Aber dieser König war sehr großherzig und hat alle seine Söhne gleich geliebt, so wie es eben ein guter Vater tut. Und hat dann auch einem jeden Sohn in einer Stunde eigentlich der Schwäche versprochen, du bekommst den Ring. Aber allen dreien. Und dann stirbt. Und dann geht es an Sterben und er muss sich überlegen, wie machen wir das. Und dann lässt er von einem Goldschmied 2 Kopien anfertigen, die niemand unterscheiden kann, von dem einen wahren Ring. Und jeder nach dem Tod des Vaters bekommt einen goldenen Ring. Und ist natürlich enttäuscht, wie er sieht, meine 2 Brüder haben auch diese Ringe. Was machen wir jetzt da? Und dann geht es eben um den Richterspruch. Die kommen zum Richter und sagen, du urteile und sage, wer jetzt den echten Ring hat. Und der Richter spricht eben ein sehr weises Urteil und sagt, der Ring gibt seinem Träger die Kraft, Gutes zu tun. Möglichst viel Gutes zu tun. Und jetzt machen wir die Probe aufs Exempel. Wer von euch und von euren Nachkommen am meisten Gutes tut, der wird sich als der Inhaber des wahren Rings erweisen. Und nach tausend Jahren wird ein Weiser als ich auf diesem Richterstuhl sitzen und der soll dann entscheiden, wer denn jetzt wirklich den echten Ring hatte. Also nicht so blöd, der Saladin, der sagt dort, oh Gott, und so weiter, welche Weisheit, also ist er ganz getroffen und überzeugt und huldigt der Weisheit Nathans. Und das spricht uns an. Und ich glaube, es spricht uns aus mehreren Gründen an. Einerseits spricht uns an, weil natürlich dieser Ansatz in einer pluralistischen Gesellschaft, das heißt in einer Gesellschaft, wo Menschen mit verschiedenen religiösen Überzeugungen zusammenleben, so wie es heute in Österreich der Fall ist und in fast allen Nationen dieser Welt der Fall ist, dass dieser Ansatz zu sagen, wir setzen uns für das ein, dass wir alle als gut anerkennen, zum Beispiel Fürsorge für die Armen oder Krankenversorgung, was auch immer einem einfallen kann, dafür setzen wir uns ein, Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Das ist ja gut und da kann man sich ja wirklich einigen. Und es gibt ja auch wirklich Menschen mit ganz unterschiedlichen religiösen Überzeugungen, die für Gesellschaften, bunte Gesellschaften, gemischte Gesellschaften sehr, sehr viel Gutes tun. Das heißt, pragmatisch spricht uns das an, weil wir wissen, das ist notwendig. Und auch in unserer Erfahrung wissen wir das, dass Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen, ob sie religiös sind oder anders sind, dass die uns oft Gutes tun und da freuen wir uns drüber. Und so soll es ja auch sein. Es spricht uns also von dem her an. Pragmatisch ist es sehr sinnvoll und soll auch so sein in einer gemischten Gesellschaft. Es spricht uns auch an, wenn wir christliche Überzeugungen haben, weil es widerspiegelt etwas, was Jesus Christus gesagt hat, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das heißt also, dass die Praxis wirklich die Probe aufs Exempel ist, in vielerlei Hinsicht, ist auch nicht von der Hand zu weisen aus christlicher Sicht. Womit natürlich aus christlicher Sicht noch nicht gesagt ist, dass deshalb die Wahrheitsfrage völlig unbedeutend ist, weil da gäbe es wieder andere Stellen, an die man denken könnte. Aber ich glaube also, diese Form zu sagen, ja, Ethik ist wichtig und korrekter Umgang mit unseren Mitmenschen ist wichtig, ist sicher etwas, das konsensfähig ist, hoffentlich etwas, was konsensfähig ist. Die Frage ist natürlich, wer definiert, was gut ist? Und sind da wirklich alle einer Meinung? Und da wissen wir, dass selbst wenn wir die Religion ausklammern, egal, wenn wir politisch so oder so geprägt sind, werden wir schon andere Vorstellungen darüber haben, was zum Beispiel Gerechtigkeit ist und soziale Gerechtigkeit ist. Und was Verteilung und Umverteilung gerecht ist und so weiter. Also schon verschiedene politische Einstellungen zeigen, dass was jetzt wirklich das Gute ist, ist nicht so leicht festzulegen. Ich glaube, es war G.K. Chesterton, der das so illustriert hat, dass er gesagt hat, also in der Medizin kann man zwar vielleicht nicht immer das Krankheitsbild sofort festmachen, aber jeder Mediziner weiß, wie es gesund ausschaut. Das heißt, wenn ich mich heute operieren lasse, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich plötzlich mit drei Armen oder drei Beinen herauskomme. Weil die Mediziner sich einig sind, ein gesunder Körper hat zwei Beine und zwei Arme im Normalfall. Und das Komplexe ist teilweise, die Krankheit zu erkennen. In den Sozialwissenschaften ist es genau umgekehrt. Und da spielt zum Beispiel eben auch das Politische hinein. Wir können alle festlegen, in unserer Gesellschaft läuft was schief. Ja, da passen Dinge nicht. Aber das Bild, wie eine gesunde, ideale Gesellschaft ausschaut, darüber besteht überhaupt keine Einigkeit. Also es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall als wie bei der Medizin. Wir können uns zwar einigen, das ist schlecht, aber wie es jetzt zu beheben wäre und wie es gesund ausschauen sollte, da gehen die Meinungen auseinander. Das war einfach nur so, Bonus hat jetzt eigentlich nichts mit dem Thema zu tun gehabt oder nur am Rande. Aber um zum Thema zurückzukehren. Wenn wir jetzt da angelangt sind, dass wir sagen, okay, es gibt diese Einwände, Atheismus, Agnostizismus, Relativismus, die haben alle ihre Schwächen. Wie sieht es denn aus mit den Alternativen? Wie ist es denn, wenn wir sagen, okay, Der Polytheismus, so wie er früher war, ist das so viel besser? Also wenn man die Geschichte kennt, waren auch die polytheistischen Religionen in Gesellschaften der Vergangenheit nicht gewaltfrei. Die Azteken haben massenweise Menschenopfer dargebracht, denen bei lebendigem Leib das Herz herausgerissen worden ist. Es hat viele Kriege gegeben und so weiter. Also so rosig war die Zeit des Polytheismus auch nicht. Natürlich, wenn man sagen, wie schaut es jetzt wirklich aus mit der Geschichte und der Gewaltgeschichte des Monotheismus, dann müssen wir natürlich ehrlich sagen, die ist lang und die ist sehr, sehr schwer. Es hat immer und immer wieder im Namen des wahren Gottes oder des behaupteten wahren Gottes Gewaltexzesse gegeben. Es hat diese gegeben in der Vergangenheit, es gibt diese heute und es hat diese in unterschiedlichen Religionen gegeben. Viele von uns denken wahrscheinlich, wenn wir über dieses Thema erinnern, doch heute an den sogenannten Islamischen Staat, vor allem der in Syrien und im Irak sein Unwesen treibt oder Selbstmordattentäter, die von dieser religiösen Ideologie inspiriert sind. Aber es gibt auch aus jüngerer Zeit Beispiel, zum Beispiel der Anders Behring Breivik, ist der Name noch ein Begriff, Juli 2011, Norwegen, 8 Tote bei Bombenattentaten in Oslo und dann 69 Tote, die er eine nach der anderen wirklich abgeknallt hat, Jugendliche, die auf einer Insel Urlaub gemacht haben. Und er war so motiviert und inspiriert, dass er sich zum Beispiel teilweise im Gewand der alten Tempelritter, die in den Kreuzzug gezogen sind, präsentiert hat in diesen Videos, die er ins Netz gestellt hat. Also es gibt Beispiele aus verschiedenen religiösen oder religiös verbrämten Geschichten. Das heißt, der Monotheismus als solcher ist offenbar nicht die Antwort. Man sollte der Fairheit halber wahrscheinlich auch fragen, wie es denn ausschaut mit dem Atheismus. Ob das jetzt die Lösung wäre, einfach so sagen, okay, dann nehmen wir Gott ganz aus der Rechnung heraus. Und teilweise wird es so ein bisschen suggeriert, vor allem von diesen sogenannten neuen Atheisten, zum Beispiel mein ehemaliger Nachbar Richard Dawkins von der Universität Oxford und seinen Kollegen, die sagen, Wissenschaft brauchen wir, liberale Werte und Demokratie brauchen wir und Religion ist das Problem. Und es wird dann immer so suggeriert oder auch behauptet, dass Wissenschaftlichkeit und liberale humanistische Werte Hand in Hand miteinander gehen und fast einander bedingen. Und ich möchte da nicht zu weit ausholen, ich finde es aber sehr interessant, was atheistische Denker und Philosophen dazu sagen. Ein Beispiel wäre dazu aus dem März 2015 ein Zeitungsartikel von einem Professor John Gray, der unterrichtet hat in der London School of Economics. Und der Artikel heißt What Scares the New Atheists? Also was macht den neuen Atheisten Angst? Ist im Guardian, einer großen liberalen englischen Tageszeitung erschienen, ist online verfügbar. Und er beschreibt diese Verlinkung dieser beiden Pole so. Für die atheistischen Missionare des 21. Jahrhunderts sind eine liberale Geisteshaltung und eine wissenschaftliche Welterfassung ein und dasselbe. Es ist eine angenehm einfache Gleichung. Tatsächlich, sagt er, gibt es jedoch keine tragfähigen Verbindungen, weder logischer noch historischer Natur zwischen Atheismus, Wissenschaft und liberalen Werten. Wenn sie als Bewegung organisiert und von der Staatsgewalt unterstützt wurden, waren atheistische Ideologien ein integraler Bestandteil von despotischen Regimen, die sich ebenso darauf beriefen, wissenschaftlich begründet seien, so zum Beispiel die ehemalige Sowjetunion. Und dann sagt er, wie könnte es sein, dass irgendeine Art von wissenschaftlichem Fortschritt und wissenschaftlichem Denken so etwas wie Menschenrechte oder liberale Werte hervorbringt? Die Quelle dieser Werte, schreibt er, ist nicht die Wissenschaft. Wie der belesenste atheistische Denker aller Zeiten argumentierte, ist es vielmehr so, dass diese zentralen liberalen Werte ihren Ursprung im Monotheismus haben. Nietzsche, den er damit meint, verstand, dass der moderne Liberalismus eine säkulare Spielart dieser religiösen Traditionen war. Er führt es noch weiter aus und im Prinzip sagt er, ihr, meine lieben mit Atheisten macht es einen kategorischen Fehler. Ihr glaubt, dass diese Werte, diese liberalen Werte, auf die unsere Gesellschaftsordnung aufbaut, die uns so wichtig sind, dass die auf einer atheistischen Weltsicht, also auf einer wissenschaftlichen Weltsicht aufbauen und durch diese begründet sind und sich da am besten einfügen. Und er sagt eben, das ist historisch falsch und das ist logisch falsch. Es gibt keinen logischen Zusammenhang und es gibt keinen historischen Zusammenhang. Der historische und der logische Zusammenhang ist, dass diese Werte, betreffend Europa jedenfalls, aus dem Christentum entsprungen sind, aus einer christlichen Weltanschauung. Und sehr oft ist es so, dass wir die Früchte dieses Baumes in unserer Gesellschaft sehr wohl schätzen, zum Beispiel eben die Menschenrechte, aber dass wir sagen, ja, die Wurzeln, diesen Glauben, den wollen wir nicht. Also das, diese Problematik wollte ich zumindest angerissen haben, weil natürlich auch immer die Frage ist, woher, von welchem Standpunkt wird religiös motivierte Gewalt kritisiert und ist ein anderer Standpunkt letztlich besser. Eine Frage möchte ich auch noch kurz in den Raum stellen. Ist es, nämlich die, ob es nicht so ist, dass, okay, wenn jetzt vielleicht auch alle diese anderen Ansätze ihre Probleme haben, ob es nicht vielleicht doch so ist, dass religiös motivierte Gewalt, religiös begründete Gewalt eine andere Dimension hat. Das zum Beispiel, und zwar, dass sie einfach noch bereit ist, viel weiter zu gehen. Dass Kriege, die unter religiösen Vorzeichen geführt werden, gewalttätiger sind als andere, weil eben es für die Sache Gottes ist und wenn Gott es gebietet oder Gott es erlaubt, es überhaupt keine Grenzen gibt, die erlaube ich mir da abzulegen. Und ich habe mir, wie der Christian erwähnt hat, in meiner Dissertation mit dieser Thematik auch befasst und bin auf einen Forscher gestoßen, der seit mehreren Jahrzehnten publiziert hat zum Thema Heiliger Krieg, Kreuzzüge, Dschihad und so weiter. Und der insbesondere auf die Religionskriege in Europa schreibt, dass er das untersucht hat, ob jetzt wirklich religiös motivierte Kriege, zum Beispiel die Konfessionskriege nach der Reformationszeit, brutaler waren als andere Kriege. Und sein Schluss war, soweit er das als Historiker nachprüfen kann, lässt sich das nirgendwo nachweisen, dass religiöse Kriege, Kriege unter religiösen Vorzeichen, brutaler waren als andere Kriege. Sondern der Unterschied, den er nachweisen konnte, war nur der, dass Kriege zwischen souveränen Staaten tendenziell weniger verheerende, vernichtende Gewalt ausgelöst haben als Bürgerkriege. Das heißt, Bürgerkriege waren grundsätzlich mit einem höheren Gewaltpotenzial verbunden oder mit einer höheren Gewaltentfaltung verbunden. Liegt ja auch nahe, wenn man sich überlegt, dass der Feind quasi im nächsten Haus oder im nächsten Dorf ist. Das konnte er nachweisen. Aber natürlich könnte man sagen, ja, aber was ist mit den Selbstmordattentätern, die sich in die Luft sprengen, weil sie glauben, dass sie dann im nächsten Moment im Himmel sind? Da spielt sicherlich religiöses Gedankengut eine Rolle und eine wichtige Rolle. Es gibt, glaube ich, auch Beispiele für Leute, die den gewissen Tod in Kauf genommen haben, ohne eine religiöse Jenseitshoffnung. Ich weiß zu wenig über die Kamikaze-Piloten der Japaner zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, in welcher metaphysischen Sicht sich das eingebettet hat. Aber es gibt sicher Beispiele, dass jedenfalls natürlich auch atheistische Soldaten ihr Leben zum Beispiel für ihre Sache bereit waren zu opfern. Aber es wirft auch die Frage auf, okay, vielleicht sind die Religionen eben doch nicht so gleich, wie der Relativismus nahegelegt hat. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass manchen Religionen ein größeres Gewaltpotenzial innewohnt als anderen. Also diese Frage muss man zumindest diskutieren dürfen in einer Gesellschaft, weil sie uns ja letztlich alle betrifft. Aber wie ich schon nahelegte, das Gewaltpotenzial hat sich in den monotheistischen Religionen in allen an gewissen Zeiten gezeigt. Kann man geschichtlich nachlesen und nachweisen. Und es zeigt sich aber eben auch in nicht-religiösen Konflikten immer und immer wieder. einer der Konflikte, der mir gerade vor Augen steht, weil ich letzte Woche bei einer Konferenz in Berlin war und dort einige Leute aus Ruanda wieder getroffen habe und mich mit ihnen unterhalten habe, ist der Völkermord von Ruanda 1994, wo innerhalb von 100 Tagen knapp 1 Million Tutsis und moderater Hutus von ihren Nachbarn dahingemetzelt wurden. Und dieser Völkermord war nicht religiös motiviert, die haben alle mehr oder weniger zu denselben Konfessionen gehört, sondern der war eben, man sagt, ethnisch motiviert, wobei die Ethnien dort ja eher eine Erfindung der ehemaligen Kolonialherren sind, war ideologisch motiviert und wurde über Jahrzehnte vorbereitet. Was das für mich nahelegt, ist, dass das Problem nicht das Problem der Religion als solche ist, sondern das Problem ist ein Problem der Ideologie. Und so wie ich es verstehe, je mehr ich darüber nachdenke und über meine Lektüre nachdenke und meine Erfahrung, meine Gespräche mit Betroffenen, sehe ich das Problem so, dass es vor allem damit zu tun hat, dass wir in Schablonen denken, sehr oft als Menschen, wir die Guten, die anderen die Bösen. Wir, die drin sind, die anderen, die draußen sind. Wir, die im Licht sind, die anderen, die in der Dunkelheit sind. Wir, die schützenswert sind, die anderen, die geopfert werden können, dem Fortschritt, dem Wohl unserer Gruppe. Also dieses sich definieren über eine Gruppe, über eine Gruppenzugehörigkeit, dieses sich abgrenzen, ganz, ganz scharfe abgrenzen von den anderen und dann gleichzeitig auch dieser Gruppen, also dieser Egoismus, dieser Gruppenegoismus, der sagt, es geht um uns und um unser Wohl, und das ist zu verteidigen und die anderen können geopfert werden. Die anderen sind weniger wert. Auf die anderen kann man herabblicken. Das zieht sich wie ein roter Faden durch diese ganzen Konflikte, ob sie jetzt religiös begründet sind, ideologisch begründet sind, politisch begründet sind. Sehr, sehr oft liegt genau diese Form der Identitätsbegründung dahinter. Und natürlich betrifft uns das alle. Also fast jeder von uns, wenn wir jetzt wirklich nachdenken, würden uns wahrscheinlich Dinge einfallen, wo wir sagen, wir sind wir und die anderen sind die anderen. Also der Christian und ich zum Beispiel wissen, bist du ein Tiroler, bist du ein Mensch und so weiter. Ja? Also das ist in unserer Heimat sehr stark ausgeprägt, diese Abgrenzung, wahrscheinlich auch durch die Berge bedingt, die umliegenden, dass wir gehören einfach zusammen und die anderen sind mit Vorbehalt zu genießen, ja, sage ich mal gelinde gesagt. Aber das gilt natürlich nicht nur für geografische Regionen, das gilt auch für Zugehörigkeit zu Religionen, das gehört für Zugehörigkeit zu Denominationen, das gehört für Zugehörigkeit zu Rassen, wenn man glaubt, dass es Rassen gibt, was ja wissenschaftlich nicht haltbar ist. Wie auch immer, wir sind wir und die anderen sind die anderen und die anderen sind das Problem. Also hier ist wirklich meines Erachtens die Struktur, die sowohl in religiösen als auch in anderen Konflikten greift. Aber es geht ja noch tiefer. Warum greift diese Struktur? Warum verfängt das? Wie war das möglich? Zum Beispiel in Ruanda, dass über Jahrzehnte eben gesagt wurde, die Tutsis sind Inyenza, Cockroaches, Küchenschaben. Die sind auszurotten, auszumerzen. Wie ist das möglich? Da hat mir Alexander Solzhenitsyn sehr geholfen, der bekannte Dissident aus der ehemaligen Sowjetunion, 2008 verstorben, der am Ende des Zweiten Weltkriegs verhaftet wurde. Er war Offizier in der Sowjetarmee, kämpfte gegen die Nazis, schrieb Briefe von der Front an einen Freund in der Heimat, die wurden gelesen, dann wurde er verhaftet, dekadiert und also musste den Rückmarsch antreten als Gefangener und hat dann viele Jahre im Gulag verbracht, 7 Jahre im Gulag, noch 4 Jahre in der Verbannung. Hat das dann aufgeschrieben in dem Buch Der Archipel Gulag und es wurde 1973 veröffentlicht, hat dann auch den Nobelpreis gewonnen. Und er beschreibt eine Szene, relativ früh in diesem Buch, Der Archipel Gulag, da wurde er gerade verhaftet, eben dekadiert, er marschiert mit 7 anderen Gefangenen, die haben keine Grade mehr ersichtlich an ihrer Uniform. Aber innerlich fühlt er sich immer noch, er ist der Offizier. Die anderen sind die einfachen Gefreiten. Und er sagt da, es wäre für ihn überhaupt keine Frage gewesen, wenn die jetzt in einen Hinterhalt geraten oder Gefahr auftritt, dass er zu der Wache sagt, retten Sie mich, ich bin Offizier. Und die anderen, obwohl er schon degradiert war. Und da bohrt er ein bisschen weiter in diese Richtung und sagt er Folgendes, sein berühmtes Zitat, aber aus gutem Grund auch berühmt. Da sagt er, hier angelangt möge das Buch wieder schließen, wer in ihm politische Entlarvungen und Anklagen zu finden erwartete. Und er hätte genug Grund für Abrechnung, für Anklagen gehabt. Schreibt aber weiter, wenn es nur so einfach wäre, dass irgendwo böse Menschen mit böser Absicht böse Werke vollbringen und es nur darauf ankäme, sie unter den übrigen zu erkennen und zu vernichten. Aber der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, durchkreuzt das Herz eines jeden Menschen. Und wer mag von seinem Herzen ein Stück vernichten? Und das ist wirklich die Größe von Solzhenitsyn, der sagt, ja, ich war Opfer im Gulag, ich war in diesem Lager, in der Verbannung, insgesamt 10 Jahre, 11 Jahre meines Lebens. Aber dieser Strich durchläuft durch mein Herz und er schreibt an anderer Stelle in dem Buch, wer weiß, wenn ich früher in der Geheimdienstschule gewesen wäre und dann die neuen Leute gekommen wären unter Stalin, ob ich nicht auch zu den Henkern gehört hätte. Weil darauf wurde ich eigentlich vorbereitet in der Kaderschmiede. Sehr große Selbsterkenntnis, die uns beschämt, die uns unser eigenes Herz auch vor Augen führen soll. Und Solzhenitsyn war nicht der Einzige, der das Problem im menschlichen Herzen verortet hat. Und da komme ich jetzt dazu zu sagen, ich habe gesagt, die verschiedenen Religionen haben unterschiedliche Zugänge. Ich selber bin Christ und habe mich ausgiebig und mache das immer noch, mich ausgiebig befasst mit den dunklen, mit den schweren Seiten der Geschichte der Christen, derer, die wir uns Christen nennen, aber auch mit der Quelle des christlichen Glaubens und mit dem Zentrum des christlichen Glaubens, nämlich der Person Jesus Christus. Deswegen möchte ich jetzt im allerletzten Teil noch aus christlicher Sicht was dazu sagen. Was ist es mit diesen Kreuzzügen, mit den Hexenverbrennungen, mit den anderen Gewalttaten, der Eroberung Südamerikas mit dieser großen, Lateinamerikas mit dieser großen Gewalt und so weiter? Was ist das mit dieser Geschichte des Christentums? Wie sollen wir das verstehen? Das Erste, das ich aus christlicher Sicht dazu sagen möchte, ist, dass Solzhenitsyn in seinen Worten in russischer Sprache genau das Gleiche im Prinzip sagt, als Jesus Christus ungefähr 2000 Jahre vorher in Aramäisch gesagt hat und steht jetzt in der Bibel in Griechisch. Und da sagt er, es ist nicht das, was in den Menschen hineingeht, das den Menschen verunreinigt, macht euch nicht zu viel Sorgen um die Speisevorschriften, sondern es ist das, was aus dem Menschen hervorkommt, das den Menschen unrein macht. Denn aus dem Herzen des Menschen hervor kommen alle böse Sachen wie Mord, wie Lust, wie Diebstahl, wie Ehebruch. Alle diese Dinge kommen letztlich aus dem Herzen des Menschen hervor. Das heißt, es ist auch nicht diese ideologische Struktur, alleine dieses Wir sind wir, ihr seid die anderen, sondern es geht wirklich ganz hinein, dass es aus dem Herzen des Menschen herkommt und dass eben im Herzen des Menschen diese Trennlinie verläuft. Was sollen wir jetzt dazu sagen, wenn Christen diese Gewalttaten verüben? Oder wenn im Namen des Christentums diese Gewalttaten verübt werden? Der Christian hat davor schon angesprochen, dass die Mennoniten als Peace Church, als Friedenskirche, friedliebende Kirche bekannt sind. Das ist die Peace Churches, ist ein Fachbegriff im Englischen, wozu dem auch die Mennoniten gehören. Aber es sind eben nicht alle christlichen Gruppierungen und Kirchen dafür bekannt. Und da stellt sich für mich die Frage, und das könnte man bei jeder Religion dann getrennt auch wieder fragen und sollte man auch machen, sind die Christen, die gewalttätig geworden, weil sie ihre Religion zu ernst genommen haben? Oder sind sie gewalttätig geworden, weil sie ihre Religion nicht ernst genug genommen haben? Sind die Christen, die in den Krieg gezogen sind, unter dem Banner ihres Glaubens in den Krieg gezogen, weil sie Jesus Christus zu ernst genommen haben oder weil sie Jesus Christus nicht ernst genug genommen haben. Wenn man sich das Leben, die Biografie Jesu anschaut, und das geht an einem Abend, wenn Sie nicht damit vertraut sind, das Markus-Evangelium ist das kürzeste, Das kann man an einem Abend gemütlich durchlesen. Wenn man die Biografie Jesus anschaut, wird klar, die Praxis von Jesus ist eine Praxis des Gewaltverzichts. Und zwar vor allem Verzicht auf Gewalt, um religiöse Ideen und Überzeugungen durchzusetzen. Die Frage, ob es einen gerechten Krieg geben kann, ob ein Staat sich wehren darf, ob es Polizeigewalt geben soll, um die Schwachen zu schützen, ist eine Frage, die wichtig ist, die man beleuchten kann, aber um die es jetzt hier ja nicht gehen soll. Es geht ja darum, macht Gott Gewalt, das heißt religiös begründete Gewalt. Und Jesus Christus ganz klar sagt, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, dann würden meine Jünger kämpfen. Sagt er bei seinem Prozess vor Pilatus, kurz bevor er zum Tode verurteilt wird. Sagt er, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, würden meine Jünger kämpfen. Aber es ist nicht so, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich habe meinen Jüngern gesagt, steckt euer Schwert in die Scheide, jeder, der zum Schwert greift, wird durch das Schwert sterben. Ja, als ein Jünger in der Verteidigung Jesu, als er verhaftet wird, kurz vor seiner Hinrichtung, einem ein Ohr abschlägt, geht Jesus Christus hin und heilt dieses Ohr und sagt, diese Gewalt in meinem Namen, auch zu meinem Schutz, möchte ich nicht. Ich verwehre mich dagegen. Das heißt, die Praxis von Jesus, wenn es darum geht, um Überzeugungen des Herzens, Überzeugungen des Glaubens auszuleben, weder in der Verteidigung und schon gar nicht in der Durchsetzung mit Waffengewalt. Weder in der Verteidigung noch in der Durchsetzung. Das ist die Praxis Jesu. Die Lehre Jesu ist ebenso eindeutig. Jesus sagt, ihr habt gehört, ihr sollt eure Nächsten lieben und eure Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Das erste Gebet von Jesus Christus, nachdem er ans Kreuz genagelt wird, ist, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Tod Jesu wird im Neuen Testament beschrieben, dass als ihr noch Gottes Feinde wart, hat er euch so geliebt, dass er sich selbst für euch hingegeben hat, dass er seinen Sohn für euch hingegeben hat. Das heißt, die Feindesliebe zieht sich wie ein roter Faden durch das Neue Testament. Und da kann man sagen, ja, aber die Bibel ist so schwer zu verstehen und da gibt es auch diese gewalttätigen Stellen und so weiter. Und die gibt es und ich habe 4 Jahre dazu geforscht und ein dickes Buch dazu geschrieben. Aber das Neue Testament, so wie wir es seit Jahrhunderten als Christen lesen, beginnt mit dem Evangelium von Matthäus. Und im Evangelium von Matthäus muss man nicht weiter lesen, als wie es dauert, wahrscheinlich je nach Lesegeschwindigkeit so 10 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde. Spätestens ist man in Kapitel 5 bei der sogenannten Bergpredigt. Und genau dort steht es drin, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Das heißt, das ist nicht so schwer zu verstehen. Die Bergpredigt ist überhaupt nicht so schwer zu verstehen, aber es ist unheimlich schwer umzusetzen. Ja, ist auch so ein interessanter Text, ja, so ähnlich wie man davor gesagt hat mit der Sozialwissenschaft. Jedes Kind kann das verstehen, worum es da geht. Aber selbst die größten Heiligen tun sich schwer damit, das konsequent umzusetzen. Aber an mangelndem Verständnis kann es sicher nicht liegen, wenn jemand sagt, aber ich schlage den anderen doch den Schädel ein in der Nachfolge Jesu. Also nicht nur die Praxis, sondern auch die Lehre Jesu sind hier eindeutig. Und dann, und das ist jetzt wirklich der allerletzte Punkt, in vielen Religionen wird gesagt, okay, du musst einfach das Richtige tun, damit sich das Ganze ändert. Gute Werke, Meditation, Achtsamkeit, was auch immer, du musst tun. In anderen wird gesagt, du musst einfach die richtige Erfahrung haben, das richtige Gefühl, das richtige Erleben, das richtige, einfach hineinzukommen, diese Erfahrung zu haben. Oder in anderen wird gesagt, du musst das Richtige denken, du musst dein Denken ändern und wenn du nur richtig denkst, dann wird es schon passen. Das, was Jesus Christus in die Welt bringt, wofür Jesus Christus steht, was im Herzen des Christentums ist, geht eine Ebene tiefer. Betrifft natürlich das Denken, betrifft natürlich die Erfahrung, das Fühlen, betrifft natürlich das Tun, aber wurzelt tiefer, nämlich auf der Ebene des Seins, auf der Ebene dessen, wer wir sind. Und das Bild, das schon die Propheten im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, Jahrhunderte und ja über 1000 Jahre vor Christus geschrieben, in Teilen, in diesem Alten Testament wird immer wieder das Bild gebraucht von steinernen Herzen. wo die Propheten sagen, ihr habt Herzen aus Stein, aber Gott wird euch ein neues Herz geben. Gott wird euch ein Herz aus Fleisch geben, ein Herz, einen neuen Geist wird er euch geben. Und genau das tritt mit Jesus Christus in den Mittelpunkt und er sagt, ich schenke euch ein neues Herz. Er nennt es einmal von Neuem geboren, von oben herab geboren werden. Etwas, das einem als Geschenk gegeben wird und das einen von innen her seinsmäßig im Wesenskern erneuert. Und da gibt es viele Beispiele dafür. Schon, wenn man weiterliest, dann nach den vier Evangelien, den vier Biografien von Jesus, kommt man zur Apostelgeschichte, der Biografie der jungen, der jüngsten christlichen Gemeinschaft, der jüngsten christlichen Kirche. Da findet sich ein gewisser Saulus, ein Verfolger der Christen, einer, den es vor Wut zerreißt. Und der hat ein neues Herz bekommen. Und der zuerst Gewalttäter war, der zuerst andere ob ihre anderen Überzeugungen verfolgt hat, ist bereit, sich verfolgen zu lassen. Gewaltlos über sich ergehen zu lassen, dass er x-mal ausgepeitscht wird, dass er Schiffbruch erleidet, dass er Hunger leidet, dass er eingesperrt wird. Alle diese Dinge, weil er sagt, ich bin ein Menschen, der schuldig, Gott liebt sie und Gottes Liebe bedrängt mich, egal ob sie Juden sind, ob sie Gottesfürchtige sind, ob sie Heiden sind, ob sie gebildet sind, ob sie ungebildet sind. Ich bin von der Liebe Gottes für die Menschen bewegt. Er wird total umgedreht von einem rechthaberischen, religiös motivierten Gewalttäter zu einem Menschen, der Gewaltverzicht lebt und dessen größtes Anliegen ist, dass Gottes Liebe für alle Menschen ist. Egal von welcher Religion sie stammen, von welchem Hintergrund sie stammen, woher sie kommen. Gottes Liebe geoffenbart in Jesus Christus ist für alle. Und das hat es nicht nur in der damaligen Zeit gegeben. Ich denke bei diesen Beispielen oft an einen Freund von mir, der heißt Tom Terrence. Und der heute strahlte genau das aus, diese Barmherzigkeit, diese Demut, diese Liebe, diese Warmherzigkeit, diese Offenheit, nach der wir uns wahrscheinlich alle sehnen für uns selbst. Und wenn wir Menschen begegnen, die das ausstrahlen, dann erinnern wir uns dran. Menschen, die wirklich so ein Riesenherz haben, wo man das Gefühl hat, wenn man mit denen spricht, hat man 100% ihrer Aufmerksamkeit. Wenn der Christ nicht da wäre, würde ich sagen 110% ihrer Aufmerksamkeit, aber das wäre ja nicht korrekt und das würde sicher Abstriche geben. Dann in der Bewertung, weil es ja gar nicht sein kann. Aber der ist voll bei dir da, der hört auf dich zu. Ja? Der hört dir zu und eine Demut und eine Sanftmut hat, wo er wirklich sagt, wow, Tom, echt, da kommt viel von dem rüber, was rüberkommt, wenn man die Biografien von Jesus liest, die Evangelien liest. Wie hat er angefangen? Als junger Mann war Tom auf der Most Wanted List vom FBI in Amerika. Einer der 10 meistgesuchten Terroristen von Amerika. Er war einer bei den White Knights of the Ku Klux Klan. Also den weißen Rittern des Ku Klux Klan. Und das ist der rechte Flügel des rechten Flügels des Klans. Also das, was wir aus den Filmen kennen, diese Klansleute in weißen Kutten mit weißen Kapuzen ausgeschnitten, das waren für die der liberale Flügel, mit denen wollten sie nichts zu tun haben. Die haben Brandsätze gelegt, Bomben gelegt, haben Leute umgebracht, Juden, Schwarze, Pastoren, die sich für Versöhnung eingesetzt haben. Das waren ganz, ganz unterste Schublade. Da war voll drin, sein Herz getränkt von Hass. Für alle, die anders sind, die anders ausschauen, die anders denken. Und so wurde er bekannt, dem FBI. Es gab dann den Befehl, ganz von der Spitze, J. Edgar Hoover war damals der FBI-Präsident, glaube ich, dass Tom Terrence nicht nur zu verhaften ist, sondern dass er erschossen werden soll. Also den wollen sie eigentlich gar nicht lebendig. Das war der Auftrag an die FBI-Behörden. Er ist dann in einen Hinterhalt geraten bei einem Brandanschlag. Im Kugelhagel ist seine Komplizin gestorben. Er selber wurde auch getroffen, aber aufgrund einer Ladehemmung, wo aus nächster Nähe noch auf ihn geschossen werden sollte, verging ein bisschen Zeit und dann kam ein Rettungswagen, den jemand gerufen hatte, der nicht wusste, dass da jemand erschossen werden soll. Und dann hätte es Zeugen gegeben und dadurch hat er überlebt. Wurde dann vor Gericht gestellt, bekam eine hohe Gefängnisstrafe. Im Gefängnis hat es ihm nicht gefallen, ist er ausgebrochen aus dem Gefängnis, hat sich wieder dieser terroristischen Gruppe angeschlossen, war dann in so einem Versteck und sie wurden verraten und wieder war es ganz knapp, er hätte eigentlich dort am Wachposten sein sollen, wurde schon früher abgelöst von einem Komplizen. Der Komplize starb im Kugelhagel, als die Polizei kam, er wurde wieder verhaftet und dann eine richtig hohe Gefängnisstrafe im Gefängnis, Hochsicherheitstrakt, Einzelhaft. Und um zu illustrieren, wie sein Herz ausgeschaut hat, das erste Buch, das er sich aus der Gefängnisbibliothek bestellt hatte, war Adolf Hitler, Mein Kampf. Ja, das sagt was über sein Herz, sagt natürlich auch was über amerikanische Gefängnisbibliotheken. Aber das war seine Geisteshaltung, getränkt von Hass auf alles, das anders ist. Und in dieser Einzelhaft hat er irgendwann einmal sich ein anderes Buch bestellt, nämlich die Bibel. Und ist in der Bibel einer Person begegnet, die anders war als alles, was er zuvor gekannt hat. Kein Mensch, der ihm je begegnet ist, war so wie der, der ihm da im Neuen Testament, in den Biografien von Jesus begegnet ist. Und diese Begegnung mit Jesus in der Schrift, dieses Freiwerden des Blickes auf Jesus und was darüber gekommen ist, von dem, wie Jesus mit Menschen umgeht, wie er mit Menschen spricht, was er sagt, was er tut, was dann auch passiert am Kreuz, was passiert mit der Auferstehung. Das hat den Tom umgedreht. Und das war so enorm. Und da war niemand dabei. Das war nur er, Lektüre und Gebet. Und die Veränderung war so gravierend, dass die Gefängniswärter dann gesagt haben, da ist was passiert. Da müssen wir andere hinzuziehen, die müssen sich das anschauen. Es war dann so, dass von diesem Team des FBI, die damit betraut waren, ihn zur Strecke zu bringen, zu verhaften, dass fast alle ihn im Gefängnis besucht haben, dass viele, die genauen Zahlen habe ich leider nicht parat, viele dadurch, dass sie dann Tom begegnet sind, was sie dort erlebt haben, selbst zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Es hat sich herausgestellt, eine der Ehefrauen von einem dieser Polizisten war Christin und hat jahrelang für ihn gebetet, für Tom gebetet. Und es sind natürlich auch Polizisten immer wieder gestorben in der Verfolgung dieser Terroristen. Aber diese Polizisten, die Tom so erlebt haben im Gefängnis, haben sich dann dafür eingesetzt beim Gouverneur, dass er begnadigt wird. Dass er schon vor Verbüßung der jahrzehntelangen Haftstrafe entlassen wird, weil sie gesagt haben, das ist ein neuer Mann, das ist ein neuer Mensch. Und war dann schließlich auch so, ist in Amerika ja nicht so häufig der Fall, er wurde begnadigt, hat dann Theologie studiert, arbeitet heute im Großraum von Washington und Leute aus den höchsten Ebenen der Politik kommen zu ihm, um sich um geistlichen Rat zu suchen, weil er diesen Tiefgang hat, weil er so von Jesus Christus verändert worden ist. Und da möchte ich uns fragen, möchte ich Sie fragen, haben wir Jesus Christus so erlebt? Ist das Realität für uns? Egal, ob wir uns jetzt sagen, wir gehören dazu, zu den Christen, wir sind eh Insider, oder ob wir sagen, also eigentlich die Christen, das sind die anderen, die sind ein bisschen Spinner oder ein bisschen eng oder ein bisschen komisch. Egal, wenn wir mal Abstand nehmen von diesen wir und die anderen Definitionen, einfach als Mensch, ist uns das begegnet, diese Art von Liebe, die so tiefgreifend verändert ist. Eine Liebe, die den Saulus umgedreht hat. Eine Liebe, die meinen Freund Tom umgedreht hat. Und meine These ist, dass im Kern des Christentums genau diese Botschaft ist, dass wir neue Herzen brauchen. Und dass letztlich das die tiefgreifendste Antwort auf die Problematik der Gewalt in unserer Gesellschaft, in unserer Welt ist. Und es ist eigentlich nicht eine religiöse Antwort, sondern eine Antwort auf der Science-Ebene, eine Antwort dessen, haben wir die Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus offenbart, erlebt. Meine These war auch zu sagen, viele dieser Einwände sind nicht besonders stark. Und wenn Christen gewalttätig werden, tun sie es nicht, weil sie Jesus Christus zu ernst nehmen, sondern weil sie ihn nicht ernst genug genommen haben. Ich möchte einladen, jetzt bevor wir werden jetzt dann gleich in die Fragen übergehen, also wer lieber die Fragen schriftlich stellt, könnte man jetzt schon notieren, die kann ich dann einfach lesen und so beantworten. Aber ich würde einfach jetzt einen Augenblick kurz Pause machen, 93 Sekunden, der Christian schaut auf die Uhr ungefähr, um das auch verinnerlichen zu können, weil ich wirklich auch diese für uns existenzielle Frage in den Raum stellen will. Aber es gibt viele Meinungen zu dieser Sache, aber haben wir uns wirklich damit auseinandergesetzt, was denn eigentlich jetzt wirklich wahr ist? Und wenn wir Jesus Christus erwogen haben, oder vielleicht sogar sagen, dass wir in ihn glauben, haben wir wirklich die Liebe Gottes so erlebt, in der Bibel heißt es einmal, haben wir geschmeckt und gesehen, dass der Herr gütig ist, sodass es uns wirklich von innen heraus verändert hat und immer weiter verändert. Das ist ja auch nicht nur ein einmaliges Erlebnis, sondern ein fortwährender Prozess des Verändertwerdens aus biblischer Sicht. Und so machen wir jetzt eine kurze Pause und dann nehme ich gern Einwände und Fragen und dergleichen mehr entgegen. Dankeschön.